Guten Abend, liebe Maria.
Guten Abend, lieber Tobias.
Geht es dir gut? Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gehört.
So lange, dass die Leute wieder quengelig wurden und gefragt haben auf allen Kanälen. Ach so, wie es mir geht. Mir geht es sehr gut und gerade fällt alles auf... Ich sollte ins Mikrofon reden. Gerade fällt alles auf meinem Schreibtisch um, weil ich gerade gesehen habe, dass ich meinen zweiten Monitor nicht angeschlossen habe und jetzt völlig konfus bin und den jetzt gerade versucht haben, beim Reden einzustecken. Hörst du ein Störgeräusch?
Nein, ich höre kein Störgeräusch.
Okay, dann höre nur ich das Störgeräusch. Ich hoffe, es ist nicht in meiner Aufnahme drin. Es ist weg, okay. abgesehen davon geht es mir sehr gut. Und wie geht es dir?
Mir geht es den Umständen entsprechend. Ich darf seit 14 Tagen keine Antihistaminika nehmen. Hier blüht alles, die Bäume schlagen aus. Und ich mache 3 Kreuz, wenn ich meinen Test morgen hinter mir habe und ich endlich wieder Cetirizin einnehmen darf.
Yay, Cetirizin, ja. Unser Freund.
Ja, der Retter in der Not. Na gut, dann würde ich sagen, lass uns den Menschen nicht länger...
Der Adler unter den Medikamenten.
Ja, dann lass uns die Zuhörenden da draußen nicht länger auf die Folter spannen, weil was ist dein Tee der Sendung?
Es ist heute sehr langweilig, es ist einfach Pfefferminztee.
Oha.
Und die biologisch angebauten Inhaltsstoffe sind Pfefferminze.
Ah, okay, sehr einfach. Ich meine, darfst du jetzt beim Sprechen noch wieder Tee trinken?
Oh ja, nicht so wie in bestimmten anderen Behausungen.
Ja, da darfst du auch überall Tee trinken, nur nicht in den Sesseln.
Nur nicht da, wo es angebracht wäre.
Nein, genau. Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal direkt mit der Sendung loslegen. Und für so Feedback kam ja einiges rein.
Ja, wir haben Feedback bekommen von, ich glaube, nur einer Person. Also da stehen 3 Zitate, aber ich glaube, es ist alles die gleiche Person. Es sei denn, wir haben seit der letzten Folge 2 Hörer aus der Schweiz dazugekommen, die von der eine Person im Discord schreibt und die andere uns über die Webseite geschrieben hat. Vielleicht ist es aber auch die gleiche Person. Ich glaube schon, aber du könntest mal das erste Feedback vorlesen.
Ich hätte da eine Frage. Weiß man, wann auch neue Audiobooks in Deutsch-Englisch geplant sind? Es ist einfach herauszufinden, dass es eine neue Silmarillion und eine weitere Foster-Ausgabe in 23 gibt. Aber leider keine Idee, wann zum Beispiel Nature of History auch mal im Audioformat herauskommt. Für mich ist das eigentlich immer die beste Art, in die Tolkien-Universen einzutauchen. Zudem von einer der früheren Folgen in Bezug auf Conan den Barbaren. Den gab es bei Howard eigentlich nie, sondern immer nur Conan of Chimera.
Wie auch immer.
Chimera.
Ich weiß auch nicht mehr, in welcher Folge wir über Conan den Barbaren gesprochen haben. Oder Conan ohne Barbar.
Ich glaube, das war, als es darum ging, Elben und Sterblich. Und will man das eigentlich wirklich? Ne, da hatte ich ihn, glaube ich, als Negativbeispiel herangebracht, dass man das wünschen kann, aber dann ja irgendwie da auch erlebt, wenn man es alleine ist, wie alle um einen herum wegsterben. Ja, zum Ersten kann ich auf jeden Fall sagen, im Deutschen gibt es ganz viele neue Hörbücher. Dieses Jahr kommt noch Beren und Lúthien raus. Letztes Jahr kam Nachrichten aus Mittelerde heraus im Hörverlag. Es gibt dieses Jahr nochmal eine ganz besondere Herr-der-Ringe-Edition zum Jubiläum, limitiert auf 5000 Stück. Da sind unter anderem die Anhänge, ich glaube sogar in Gänze erhalten, aber zumindest die Aussprachenkapitel. Das heißt für uns, Maria, auch nochmal eine ideale Möglichkeit, uns das nochmal anzuhören und von Gerd Heidenreich vorlesen zu lassen, wie man die Sachen jetzt vermeintlich richtig ausspricht. Ansonsten gehe ich sehr stark davon aus, dass es auch Ende des Jahres, also Anfang nächsten Jahres, weitere Neuveröffentlichungen gibt. Wie gesagt, Natur und Wesen von Mittelerde kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie es halt veröffentlichen. Überall, wo Tolkien draufsteht, lässt sich ja Geld mitdrucken. Wie es im Englischen aussieht, weiß ich nicht. Da weiß ich halt nur, dass Andy Serkis den Hobbit mal komplett als Hörbuch eingelesen hat und den Herrn der Ringe jetzt, glaube ich, auch. Aber inwieweit er dann neue Hörbücher gibt mit von neuen Büchern, keine Ahnung.
Ich denke auch, dass eigentlich nicht so viel Sinn macht, ein Hörbuch von Nature of Middle-Earth oder von der History of Middle-Earth zu machen. Ich glaube, vielleicht war es beim Stammtisch in Köln, da haben wir irgendwo mal als Witz irgendwie das versucht und bei der History of Middle-Earth, das war es irgendwie so, Tolkien schreibt irgendein Wort, das ist dann durchgestrichen, dann muss man in die Fußnoten gucken, welches andere Wort da steht, gibt es dazu eine Fußnote, welches Wort am Ende da steht und es wäre auf jeden Fall sehr witzig, aber vielleicht nicht so sinnvoll zum Anhören.
Du, das weiß ich gar nicht. Also das haben das ja bei Nachrichten aus Mittelerde, haben das ja sehr pfiffig gelöst. Da ist ja ein Zweitsprecher im Deutschen, Timo Niesner, mit dabei. Und wenn es halt eine Fußnote gibt, dann wird er da, wo es halt entsprechend passt, spricht er im Prinzip Timo Niesner an der Stelle die Fußnote ein. Und dann geht es im Text weiter. Und dadurch, dass es halt auch zwei unterschiedliche Personen sind, ist das relativ einfach im Kopf zu trennen. Und zu wissen, okay, jetzt ist es eine Fußnote und jetzt geht's im Text weiter.
Das ist in der Tat sehr clever. Vielleicht kommt da HarperCollins auch irgendwo mal drauf.
Ja, also ich gehe davon aus, dass sie, ich habe es noch nicht gehört, ich kriege die CD übernächste Woche von Beren und Luthien. Aber auch da gibt's ja diverse Fußnoten. Und ich glaube, da werden sie es ähnlich machen, weil sie haben auch wieder als Zweitsprecher Timo Niesner gemacht. Und Niesner hat immer alle Anmerkungen vertont.
Okay. Dann möchte ich gerne, dass der auch die Tabellen vorliest in Nature of Middle.
Spalte 1, Zeile 1.
144.
Spalte 2, Zeile 1. Gut, okay. Dann lass mal mit dem Feedback weitermachen.
Ja, genau, jetzt, also das hat Klut Hari auf Discord geschrieben, wenn man das so ausspricht. Und jetzt hat uns noch ein Lukas geschrieben und ich glaube, es ist die eine dieselbe Person, wie gesagt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und der Lukas hat geschrieben, dass wir in der allerersten Folge auf ein Tolkien-Event verweisen und hat gefragt, wann das stattfindet. Ich nehme an, es handelt sich um die Marquette-Ausstellung, also die...
In Milwaukee.
In Milwaukee, genau. Die Marquette University in Milwaukee hat die ganzen Unterlagen von Tolkien zum Herr der Ringe und zum Hobbit aufgekauft und doch zu Tolkiens Lebzeiten. Und da gibt's eine Ausstellung.
Weißt du zu welchem Preis?
Sehr wenig.
1700 Pfund.
Okay, das ist schon mehr als 1700 Pfund heute, aber...
Ja, natürlich, also selbst wenn du sagst, es sind 17.000 Pfund.
Ja, es ist, also, aber damals, das war auch vor dem ganz, ganz großen Hype.
Ja, nee, also die haben unglaublich viel an Sammlungen und Schenkungen bekommen. Die haben ganz viele Originalmanuskripte, die teilweise noch nicht veröffentlicht wurden. In Paris hatten sie Herr Glück ausgestellt, die Originalzeichnung. Und Tolkien hat das ja, glaube ich, damals sogar selbst gebunden, die erste Fassung für seine Kids. Und das wird halt alles ausgestellt. Also nicht alles, nicht aber einiges.
Haben die nicht auch den Schreibtisch?
Nein, ich glaube, der Schreibtisch ist immer noch privat in Oxford.
Okay.
Aber das können wir euch auf jeden Fall sagen. Wir, Annika und ich, vom Tollcast fliegen zur Eröffnung und zur Pressevorführung nach Milwaukee und berichten live vor Ort. Und wir sind gerade noch so in den letzten Abstimmungen mit Bill Fliss, der Archivar und Head of der Tolkien-Sammlung in Milwaukee. Und es läuft darauf hinaus, dass wir wahrscheinlich sogar einen Audioguide machen auf Deutsch. Wir dürfen die ganzen Sachen auch fotografieren, zwar nur so, nicht so detailgetreu fotografieren, dass man reproduzieren kann, aber wir dürfen schon die Ausstellung und dann werden wir wahrscheinlich einen kompletten Audioguide durch die Ausstellung machen, wo wir halt beschreiben, was zu sehen ist, warum das so besonders ist. Also ein Audioguide mit ein bisschen Hintergrundinformation. Und wer die ganze Sache finanziell ein bisschen unterstützen möchte, damit Annika und ich das Ganze nicht vollständig aus eigener Tasche zahlen müssen, findet einfach unter dtg.li/spende die Möglichkeit, uns vielleicht einen Euro oder zwei in den Topf zu schmeißen. Das Schöne ist, alle Spenden an die Deutsche Tolkien-Gesellschaft sind dadurch, dass wir gemeinnützig sind, halt von der Steuer absetzbar.
Bitte mach das, dann kann ich nämlich den Audioguide im Oktober benutzen, wenn ich da bin. Ich fliege genau. Nämlich auch... Extra für die Ausstellung fliege ich auch zum ersten Mal nach Amerika. Also ja. Die Ausstellung beginnt im Ende August, oder? Oder Mitte August?
Ja, am 18. ist, glaube ich, die Presse und am 19. ist die Aufführung. Aber ich kann ja kurz meine Notizen gucken in meinem Reiseplan. Wo haben wir denn hier? Milwaukee Tollcast goes USA. Europa, genau, was hat man gesagt? Europa ist nicht mehr groß genug für uns. Stunden später, wo ist das? Es gibt es doch gar nicht. Vorlage zur Rezension, wir haben das, ja. Packliste Tolkien-Tag in der Nutshell. Satzung und GO. Ach, Milwaukee, wir haben einen eigenen Ordner dafür. Das ist natürlich clever. Also, am 18. August ist die Pressevorführung. Wir stehen auf der Liste und können im Prinzip in dem Rahmen ausführlich fotografieren und dokumentieren. Wir werden irgendwie 4-5 Tage vor Ort sein, werden auch mit Bill Fliss ein Exklusivinterview einführen und wahrscheinlich mit ein, zwei anderen auch. Und die offizielle Eröffnungsfeier ist am Freitagabend. Ich weiß jetzt nicht, ob man ab Freitag, den 18. August, tagsüber schon in die Ausstellung kann, aber spätestens ab dem 20. August ist die ganze dann, ich glaube, für etwas mehr als 2 Monate geöffnet.
12. Dezember, um genau zu sein. Ich habe es gerade nachgeguckt.
Doch so lange, okay.
Ja, und der Flug ist natürlich teuer, aber ich glaube, der Eintrittspreis sind irgendwie $10 oder sowas. Also es ist, wenn ihr zufällig in den USA seid, dann geht auf jeden Fall dahin.
Ja.
Wie gesagt, ich werde auch hingehen und habe auch schon Tickets und freue mich schon sehr.
Du willst auch nur in die geheime Archive.
Ich will, ich muss tatsächlich diesem Menschen auch schreiben, weil mir wurde gesagt, er sei zugänglich und ich möchte tatsächlich eine Sache sehr gerne anschauen. Und mal gucken, vielleicht wird das möglich sein.
Ja, Fragen kostet erstmal. Aber wir haben noch mehr.
Genau, und ein anderer Grund, warum ich glaube, dass der Lukas der gleiche ist wie der Clutari, ist auch, dass er nochmal was über Conan geschrieben hat. Tobias, du darfst nochmal vorlesen.
Hey, ich bin erst beim Autofahren von eurem Podcast, ich bin erst beim Aufarbeiten von eurem Podcast. Ein riesiger Tolkien-Fan in der Schweiz und mein Lieblingsbuch war schon immer das Silmarillion. Hierzu dann auch noch 2 Punkte. Thema Halbwahrheiten. Ein riesiger Fauxpas sieht dir Tobias bei Conan. Es gab nie einen Conan der Barbar, außer dem Film mit Arnold und den Comics. Aber die wahren Geschichten waren immer Conan der Chimera. Punkt 2. Warum sind gewisse Geschichten nicht so klar? Tolkien wollte ja eine Legende kreieren und so wie bei Siegfried, Odysseus, den alten Griechen etc. ist es ja auch nicht immer klar und sogar bei der Bibel gibt es ja verschiedenste Erzähler und Interpretationen. Und ich glaube, dies genau wollte auch Tolkien erreichen, wenn er Geschichten offen ließ, dann bekommen wir das Gefühl, dass das eine reale Geschichte dahinter ist und eben nicht Fantasy.
Das ist ein Kommentar zur ersten Folge, falls ihr euch schwach erinnert, da haben wir sogar darüber gesprochen, was das Silmarillion ist. Ich glaube zumindest, dass es zur ersten Folge ist. Und ich weiß nicht, ob ich dem, was Lukas schreibt, so ganz zustimmen würde. Also, dass im veröffentlichten Silmarillion Sachen offen sind und dann auch in Tolkiens weiteren Versionen, also die in der History of Middle-Earth veröffentlicht sind, dass die offen sind, liegt vielleicht nicht unbedingt daran, dass Tolkien das beabsichtigt hat, sondern einfach, dass er halt nicht fertig geworden ist. Also, er arbeitet ja schon mit so Stilmitteln, dass er schreibt, die Weisen erzählen, wie wir ja in jedem Kapitel immer mehrmals finden. Und es ist nicht ganz klar, also so das Formulierungen benutzt er schon. Aber da hast du auf jeden Fall recht, Lukas. Aber ich glaube, so generell war Tolkien schon daran interessiert, Sachen irgendwie klar zu Ende zu bringen, solange wie er das denn geschafft hat. Also nie.
Aber auch hier gilt natürlich, der Autor ist tot, wir können nicht mehr fragen. Alles darüber hinaus ist meiner Meinung nach Spekulation.
Das ist korrekt. Es sei denn, du machst eine Transzendenzsitzung und beschwörst ihn herauf und dann schwebt er so wie Yoda neben dir im Star Wars.
Meine Nekromantenausbildung ich bin erst im ersten Semester, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich Persönlichkeiten diesen Kalibers heraufbeschwören kann.
An der Universität Düsterwald. Da wohnt doch der Nekromant im Hobbit.
Ach so, ja, gut. Ich war gerade, ich höre gerade ein sehr interessantes Hörspiel. Habe ich jetzt natürlich nicht griffbereit und da geht es halt auch immer um Nekromantie und ähnliches. Und deshalb kam ich halt drauf. gut, wollen wir mal eine kleine Wiederholung der letzten, doch mittlerweile schon etwas länger herigen Folge machen?
Ja, wir haben mehrere Leute geschrieben, dass sie bis zu diesem Kapitel gelesen haben und dann gesagt haben, nächste Folge dauert noch so lange, wir lesen mal weiter und dann war auf einmal das Buch zu Ende. Das haben mir mindestens 3 Leute geschrieben, unabhängig voneinander. Ich habe ja gesagt, ab dem letzten Kapitel, es geht ab, also es geht jetzt auch bald ab. Und
ich glaube ja erst, wenn es tatsächlich abgeht.
Aber im letzten Kapitel ging es schon ordentlich ab.
Ja, aber jetzt geht es ja schon wieder zurück.
Ja, jetzt kommt wieder, ich hab noch keinen Folgentitel, aber ich habe überlegt, vielleicht der Strohballen in Mittelerde oder sowas. Es ist wirklich, aber da werden wir gleich kommen. Es wird sehr ausführlich geschrieben, dass nichts passiert irgendwie. Genau, aber wir sind jetzt eben an der Stelle, dass die Noldor sich aufgemacht haben aus Mittelerde raus, aus Valinor raus, nach Mittelerde. Und da jetzt wieder antreffen und in dem Kapitel, dass wir uns jetzt kümmern, geht es eben darum, was in der Zwischenzeit passiert ist in Mittelerde, beziehungsweise im westlichen Teil von Mittelerde, weil im östlichen Teil erfahren wir ja quasi nichts. Ich habe auch noch eine andere kleine Wiederholung, Tobias. Zwar, wie gut ist denn dein Wissen über die Valar mittlerweile?
Phänomenal unterirdisch.
Zähl doch mal alle Valar auf. Es gibt 14.
Wieso soll ich jetzt die Valar aufzählen? Ich wusste ja nicht, dass ich hier jetzt irgendwie... Wie heißt das, dass ich jetzt hier einen Test ablegen muss?
Weil, du sollst deshalb aufzählen, weil Annika mir eine sehr schöne Zusammenfassung geschickt hat auf Instagram, die ich dir jetzt auch einmal kurz den Link ins Patch posten werde. Ich hoffe, das funktioniert. Den findet ihr natürlich dann auch in den Shownotes.
Da bin ich aber mal gespannt.
Das ist eine sehr schöne Auflistung der Valar mit ihren Eigenschaften. Es geht los mit Morgoth, es ist auf Englisch und Morgoth hat die schöne Überschrift Morgoth than you, was auf jeden Fall stimmt. Und da werden so ein bisschen die Eigenschaften der Valar auf eine sehr lustige Art und Weise zusammengefasst. Und das Schöne ist, dass nicht dran steht, wer ist, also die Namen stehen nicht dabei. Das heißt, man muss dann von den Eigenschaften daraus schließen, wer gemeint ist. Und das kann, glaube ich, eine sehr lustige Wiederholung sein. Also wenn ihr Lust habt, euch mal zu testen, wie gut ihr die Valar mittlerweile kennt, könnt ihr euch das ja mal angucken.
Genau. Und wir hätten Manwë, Ulmo, Aule, Orome, Imro, Namo.
Irmo,
was habe ich gesagt?
Imro.
Achso, nee, Irmo. Nama und Tulkas und bei den Damen Varda, Yavanna, Esther, Nienna, Vana, oh Gott, F-A-I-R-E, Weire.
Weire.
Und Nessa.
Das hast du sehr schön auswendig gelernt.
Hab ich gar nicht. Ich habe bei Tolkiens Welt nachgeschlagen, weil ich hatte ein Interview am Montag und da ging es halt auch um die Valar und ich dachte, ich lege mir mal irgendwie so zur Seite, damit ich das gegebenenfalls schnell vorlesen kann.
Wieso gibst du Interviews über die Valar ohne mich?
Es ging nicht um die Valar, aber es hätte halt eben auch mal kurz über die Valar gehen können. Und dann wäre es sehr sinnvoll gewesen, sie wenigstens alle einmal zu benennen.
Ah, okay. Ja gut. Ja, so viel zum Thema Wiederholung.
Dann würde ich sagen, Kapitel 10 von den Sindar.
Ja. Also, wie gewünscht, eine ganz kurze Zusammenfassung. Wer spielt mit? Wer redet hauptsächlich über Elben und Zwerge? Genau gesagt, um eine Gruppe von den Elben, nämlich die Elben, die in Mittelerde geblieben sind und nicht mit nach Valinor gekommen sind. Wo spielt das Ganze? In Mittelerde und genauer in Beleriand und den umliegenden Landen. Wann? Wir sind im Zeitalter der Bäume, also im letzten, im vorletzten Kapitel sind die Bäume ja einen traurigen Tod gestorben, aber jetzt leben sie wieder, weil wir eben zurückgehen. Und was passiert? Wir erfahren, wie schon gesagt, was die Elben in Mittelerde so treiben und wie sie den ersten Krieg mit Melkor ausfechten. Und wir hören vor allem darüber, was Thingol und seine Frau Melian, ihr erinnert euch, das sind die beiden, die das lange Date im Wald hatten. Sie sind mittlerweile aus dem Wald herausgekommen und haben ein Elbenreich errichtet und beherrschen alle Elben in Beleriand und treiben viele Sachen. Zum Beispiel treffen sie auf Zwerge und treiben Handel mit Zwergen und lassen sich von ihnen ein schönes Haus bauen.
Ja, mehrere.
Meere?
Die lassen doch, jetzt ist halt die Frage, was du als Haus definierst, aber die bauen da doch
Behausung sollte ich, glaube ich, besser sagen als Haus.
Ja, also die bauen da doch mehrere Tiefe.
Naja, sie haben mehrere Höhlen in einem,
okay.
Also mehrere Grotten in einem zusammenliegenden Grottenkomplex.
Ja, also was dieses Kapitel auf jeden Fall hat, ist ein immenses Name-Dropping.
Oh ja.
Es tauchen Figuren auf, die dann auch, glaube ich, also Círdan, der wird dann nochmal erwähnt und ich glaube, Das, was wir bei Kirdan hatten, wir doch vorher schon bei Feanor, oder? Das Problem ist, dass wir jetzt in eine Situation kommen, dass ich nicht nur jemanden kenne mit Nicknamen Kirdan, was es für mich so unglaublich schwierig macht, weil Kirdan für mich überhaupt ein ganz gängiger Begriff ist, genauso wie Olwe. Finwa und so, das waren Feanor, das waren alles so Namen, die man halt eben kennt, weil man Menschen kennt, die sich diese Nicknames gegeben haben, und zwar schon vor 20 Jahren. Und deshalb ist es immer so, wenn ich jetzt Kirdan höre, weiß ich gar nicht, hatten wir jetzt Kirdan schon im Silmarillion zu diesem Zeitpunkt oder nicht?
Wir hatten ja schon mal im Kapitel, wo es um die Elbenspaltungen ging, das müsste...
Okay, das reicht mir, das war einfach nur... Eine Frage, ich war mir halt eben nicht mehr sicher, dadurch, dass ich halt hier dann auch regelmäßig auf Twitter lese. da das definitiv noch vor Tolkiens Zeit. Wie gesagt, ansonsten ziemlich cool, führt die Zwerge ein und ignoriert sie dann.
Ignoriert sie, aber sie tun doch einiges, sie kämpfen, sie bauen, sie schmieden.
Ja, aber irgendwie so, das waren gefühlt irgendwie so zwei Kapitel in einem. Also ich hatte zumindest beim Lesen den Eindruck so, bis dahin und danach kommen in dem Rest des Kapitels kommen die Zwerge nicht mehr vor.
Aber die kämpfen auf jeden Fall mit bei der Schlacht. Vielleicht sollten wir mal von vorne bis hinten durchgehen.
Jawohl.
Das Kapitel. Also, wir beginnen mit einer Einführung in Thingols und Melians Familie und die Situation in Mittelerde. Und Tobias, wenn du es bis dahin nicht wusstest, dann weißt du endlich, wer das Kind ist, das geboren wird im Cliffhanger.
Bären.
Düdüm. Zweiter Versuch.
Kirdan.
Düdüm. Dritter Versuch.
Luthien.
Yay!
Danke. Ich danke meiner Silmaria-Partnerin für das Durchhalten. Ich danke Tolkien für das Werk, ohne den ich jetzt nicht hier oben stehen würde und diesen ehrenwürdigen Preis entgegennehmen darf.
Herzlichen Glückwunsch, Tobias. Du kannst sinnentnehmend lesen. Du hast die dritte Klasse der Grundschule abgeschlossen.
Ja, immerhin. Also ich war nie in der dritten Klasse. Ich war auch nie in der ersten und in der zweiten. Also zumindest nicht im deutschen Schulsystem. Von daher.
Das erklärt alles.
Ja, ich bin direkt in die 4 gegangen.
Oh.
Gut, aber das war jetzt nicht Thema von Tolkiens. Also Luthien taucht auf.
Genau, Luthien ist das Kind von Thingol und Melian. Und sie wird geboren. Es ist ganz toll, dass sie geboren wird. Denn wie steht es hier? Und die weißen Blüten der Nifredil gingen auf als Sterne der Erde, um sie zu grüßen. Ist das nicht herrlich? Ich muss an dieser Stelle schon mal einführen, weil ich das vermutlich nicht unterdrücken kann. Ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Thingol. Und Leute, die auch, ich mache wieder Werbung, den Smalltalk hören, den anderen Podcast, die werden wissen, dass auch da Thingol gerne mal ein bisschen gebasht wird. Und leider... schließe ich mich bei diesem Bashing an. Also Thingol wird immer so sehr, sehr schön, in schönen Farben gemalt. Also alles um ihn herum ist sehr schön und glitzert. Aber sobald er irgendwas tut, fällt dieser Glitzer irgendwie ein bisschen ab von ihm. Und darauf könnt ihr ja mal achten. Also er ist einerseits irgendwie der Größte und der Tollste und der Beste, aber andererseits hat er einfach irgendwie nichts drauf. Okay, aber so viel zum Bashing. Also, die Elben treffen dann zum ersten Mal auf die Zwerge und die Beziehung zwischen ihnen wird als kühl beschrieben, aber man hilft sich gegenseitig und treibt auch Handel miteinander. Und die Zwerge erbauen dann für Thingol Menegroth, das ist seine unterirdische Wohnstätte, die ihn vor Melkor schützen soll. Denn Melkors Geschöpfe, also Melkor ist ja nicht da, aber Melkors Geschöpfe sind noch da, die kommen aus dem Norden und bedrohen die Elben und Zwerge. Und die bewaffnen sich dann aber und können sie verjagen. Und dann bekommen wir nochmal die Geschichte von den grünen Elben erzählt, die wir schon im Kapitel 3, ich habe es mir notiert, vorkamen. Und wie Denethor, das ist nicht der Denethor aus dem Herrn der Ringe, ich möchte es klar anmerken, der führt seine Schar von grünen Elben nach Osiriend rein. Und jetzt, ich hatte unten einen Geografieteil angemerkt, wir werden gleich über Geografie reden. Aber Tobias, wo ist Osiriend?
Ganz kurz, ich würde erst noch was dazwischen einfügen, nämlich die Tatsache, dass die Zwerge, das war für mich so ein kleines, warte, wo hab ich's da? Das, wenn ich das jetzt richtig habe, ich finde leider gerade die Stelle nicht, dass die Zwerge in einer der Sprachen auch Khazad heißen, ich glaube in ihrer eigenen.
Ja.
Und dass dementsprechend halt auch schon Khazad-dûm zu der Zeit dann entsteht, ich glaube als einer von drei Orten. Und das zeigt einfach mal für mich nochmal, wie alt die Hallen von Moria, wie sie ja danach im Herrn der Ringe sind, heißen, wie alt diese Sachen sind, weil wir sind ja jetzt hier Ich weiß nicht, ob das noch in dem Zeitalter der Bäumen ist oder kurz danach, ja. Aber gut, also wir sind noch weit vor dem ersten Zeitalter oder geschweige denn im zweiten Zeitalter. Und es gibt halt schon diese Sachen, die es halt eben durchhält und die auch wahrscheinlich jeder da draußen kennt. Entweder durch die Filme oder halt eben durch den Herrn der Ringe. Und sie wird ja auch definitiv in der Amazon-Serie zu sehen sein. Da gab es ja auch im Trailer schon oder in diesem Sneak Peek gab es ja schon Sachen zu sehen. Und das war einfach für mich nochmal so ein Moment, wo ich dachte so, geil, das Teil ist wirklich schon verdammt alt. Ich dachte irgendwie, Thorins Urgroßvater hätte das Teil gebaut. Also schon irgendwo im dritten Zeitalter. Aber dass das Khazad-dûm wirklich so alt ist, hätte ich nicht gedacht.
Ja, es ist eben eine der ältesten Zwergenstädte. Also es ist eine der ganz alten Zwergenstädte. Und es wird doch das Nebelgebirge erwähnt, das wir ja alle kennen. Aus Hobbit und Herr der Ringe.
Tief und hinter dem dunklen Nebelbergen.
Ja, genau.
Ah, der das, Hobbit mit der Musik von Enno Dugend.
Oh ja, oh, das ist so ein tolles Hörspiel. Es geht tatsächlich gleich auch um den Hobbit. Oh nein, jetzt hab ich's verraten. Egal, vergiss, was ich gerade gesagt habe. Wo ist Osirian, Tobias?
Ich habe gerade keine Ahnung, ich habe keine Karte bei mir.
Du kommst zur Silmaria-Ausgabe ohne Karte?
Ja.
Aber in deinem Silmarillion müsste doch hinten eine drin sein.
Tipp. Sekunde. Scroll.
Ach so, das ist ein E-Book. Na, da ist es vielleicht nicht drin. Aber ich wollte gleich mit dir über Geografie reden. Das wird gleich ein bisschen schwierig dann für dich.
Ja, das wird dann schwierig. Aber wir können jetzt nur eben kurz auf Pause dann gleich drücken, dann hole ich mal meine Karte hoch.
Weil in diesem Kapitel kommen auch extrem viele Ortsnamen vor und die,
Gut, aber dann machen wir die Geografie später, machen jetzt erstmal weiter im Text.
Machen wir eh. Aber, da ich jetzt schon gespoilt habe, Osiriant ist im Osten von Beleriand, direkt hinter den blauen Bergen, auch als Eridluen bekannt. Seht ihr auf der Karte unten rechts. da ziehen also die Grünelben hin, beziehungsweise ein Teil der Grünelben. Die werden später nochmal wichtig. So, dann erfindet Daeron die Runenschrift, die wir mit den Zwergen assoziieren. Das sind diese Runen, die ihr alle kennt aus dem Hobbit, aus dem Herrn der Ringe, die werden jetzt erfunden. Und was aber besonders ist, die werden von einem Elben erfunden. Also es ist, glaube ich, eine so der weit verbreitetsten Fehlannahmen, dass die Zwergenrunen, beziehungsweise die Runen von den Zwergen erfunden worden werden. Sie werden aber von einem Elben erfunden. Aber die Elben scheren sich nicht so sehr um diese Runen und die Zwerge mögen sie viel lieber und verbreiten sie dann auch über Mittelerde.
Ja, vor allem lassen sich Runen ja auch wesentlich einfacher in Steine meißeln.
Genau, das ist auch so. Die wurden auch nur erstmal nur gemeißelt und die andere Elbenschrift, die von Fëanor, die wir in einem früheren Kapitel kennengelernt haben, die werden dann von den Elben später benutzt, also auch von denen in Mittelerde, weil die so schön schwungvoll sind und so weiter. Genau, und vorerst herrscht jetzt Friede, Freude, Elbenkuchen. Und der literarische Strohballen läuft durch die Lande. Möchtest du einmal den literarischen Strohballen vorlesen, Tobias?
Ganz kurz, das ist übrigens kein Strohballen, es ist ein Steppengras. Durch Beleriand schweiften die Elben in jenen Tagen und die Flüsse flossen und die Nachtblumen verteilten ihre Düfte. Die Schönheit Melians stand auf der Mittagshöhe und die Schönheit Luthiens war wie die erste Morgendämmerung des Frühlings. In Beleriand herrschte König Thingol auf seinem Throne wie die Fürsten der Maia, deren Kraft und Ruhen und deren Freude wie ein Lufthauch ist, den sie alle Tage atmen und deren Gedanken gelassen von den Höhen zu den Tiefen hinunterströmen.
Ah, ist das nicht schön? Doch dann, ein Schrei.
Ja, wobei, warte mal, das fand ich auch cool. Also, Tolkien hat es ja nicht so mit Zeitangaben. Und ne, irgendwie sind es mal ein paar tausend Jahre, dann hast man hier irgendwie 6 Baumstunden sind dann auch irgendwie so für die Jahre. Und jetzt sind wir irgendwie bei der nächsten Zeiteinheit angekommen, nämlich Mittagshöhe und Morgendämmerung. aber jetzt nicht am Tag, sondern irgendwie in diesem Lebenszyklus dieser Figuren. Wir sind ja auch nachher irgendwie in der Dämmerung angekommen. Da ich mir so, ja geil, so irgendwie so, ne, ich meine, klar, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, aber so ein paar nackte Zahlen wären schon ganz geil gewesen.
Da musst du in Nature of Middle-Earth gucken. Oder wie heißen die Annalen von, Ding, 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 Ding. Ich weiß, die Annalen, die in History of Middle-Earth vorkommen. Da gibt es auch Zeitangaben, die sich ständig widersprechen. Ja, aber Tolkien benutzt sehr gerne so Metaphern, also so Tagesmetaphern. Es gibt ja auch den Frühling von Valinor und so weiter. Ja.
Aber jetzt kommen wir erstmal zum Schrei.
Der Schrei, es ist wirklich ein Schrei. Also Melkor kommt ja zurück mit Ungoliant nach Mittelerde. Ihr werdet euch erinnern. Und dann haben sie eine kleine Diskussion, die darin endet, dass Melkor die Balrogs zur Hilfe ruft und dabei ganz laut schreit. Und dieser Schrei heilt eben durch Mittelerde. Und so kommt das Unheil zurück. Und Ungoliant flieht dann auch zunächst in Thingols Reich hinein, wird aber von Melian aufgehalten und sie sieht sich dann in den Ered Gorgoroth an. Das ist ein Gebirgszug in nördlich von Thingol und Melians Reich. Werden wir auch gleich drüber reden. Und Melkor kehrt in seine alte Festung Angband im Norden zurück.
Stopp. Ja, weil, und ich fand, das hat mich Tolkien ziemlich geil gelöst und wir hatten das beim letzten Mal ja auch besprochen. Es gibt ja eine Szene, in dem es nicht mehr Melkor heißt, sondern
Morgoth.
Genau. Und das ist doch die Situation, wo er eigentlich, das finde ich mich auch so geil in diesem Kapitel, dass er halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt wird halt immer Melkor geschrieben und ist dieser Punkt, den wir an einer anderen Stelle, den wir ja vorher im Buch schon thematisiert hatten und wo Fëanor ja sagt, ne, irgendwie Morgoth, ab diesem Zeitpunkt wird auch in diesem Kapitel, zumindest in meiner Ausgabe, nur noch von Morgoth gesprochen und nicht mehr von Melkor.
Stimmt, das habe ich mir auch hier angestrichen. Und das fand ich auch sehr cool.
Und das meinte ich, aber wenn er doch zurück zur Festung Anband gekommen ist, dann ist er doch im Prinzip sein Name schon verflucht und müsste jetzt hier eigentlich Morgoth stehen.
Also bei mir, wenn es die gleiche Stelle ist, da steht bei mir, Melkor mordete die Bäume der Valar mit Hilfe Ungolians. Er entfloh und kam wieder nach Mittelerde. Weit im Norden ereignete sich der Kampf zwischen Morgoth und Ungoliant.
Gut, ich meinte, als Melkor in seine alte Festung Anband zurückkehrt, dachte ich, wäre er schon... es bezog sich jetzt nur auf deinen dritten Punkt und dann kam der Schrei, dass du das zu diesem Zeitpunkt schon Morgoth heißt. Davor,
ach so, davor, das war eine Kritik an mir.
Ja, natürlich. Doch nicht an Tolkien.
Ach so, ich dachte, du wolltest ja blasphemische Dinge sagen.
Nein. Und ich meine, das finde ich halt auch so faszinierend, dass bei aller Unfertigkeit und offenen Enden und Spoiler und Co., finde ich, ist das einfach etwas, was ich unbedingt in dieser Sendung hervorheben wollte, dass obwohl wir hier ja eigentlich ein Recap haben aus einer anderen Perspektive Mittelerdes über eine Zeit, die wir ja im Silmarillion bereits hinter uns gelassen haben, dann aber so Kleinigkeiten wie mit den Namen, das auch ohne Erklärung und Co. einfach switcht. Und ich wusste auch sofort, warum da jetzt Morgoth steht und nicht mehr Melkor. Und das fand ich einfach großartig.
Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das Tolkien ist oder Christopher. Es könnte auch ein Christopher-Ding sein.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Tolkien heißen sie beide. Ich habe ja nicht gesagt, dass das J.R.R. Tolkien ist. Ob das jetzt Tolkien Senior oder Junior war, ist mir ja egal. Da steht Tolkien drauf.
Ja, sehr, sehr genialer Schachzug von Tolkien. Welcher auch immer. Also, Morgoth, Ex-Melkor, kehrt in seine alte Festung nach Angband zurück und errichtet die Thangorodrim. Und das sind so, mir ist es nie ganz klar, entweder das sind drei Berge oder es ist ein Berg mit drei Spitzen. Ich glaube, das ist allgemein nicht ganz klar, aber die Leute im Discord werden mich berichtigen. Und der ist nur 150 Meilen weg von Menegroth, was, wie man sich vorstellen kann, nicht sehr weit ist. Und das führt auch zu Problemen, denn die Orks werden immer mutiger, nachdem Morgoth zurückgekommen ist. Und sie greifen dann Thingols Volk an und es entsteht die erste Schlacht von Beleriand. Das ist wichtig, es ist die erste. Es werden noch einige folgen, weil ab jetzt ist quasi das Silmarillion so ein bisschen dreht sich um die großen Schlachten von Beleriand. Und das ist die erste. Und da kämpfen mit vereinten Kräften die Sindar, also die Elben von Beleriand, die Laiquendi, das sind die Grünelben, die jetzt in Osiriant leben. Und die Zwerge kämpfen zusammen gegen Morgoth Heere und besiegen sie, aber Denethor, der Herr der Laiquendi, fällt. Und Um ihr Reich vor Melkors Heeren zu schützen, erschafft Melian dann den Gürtel Melians um die Wälder von Neldoreth und Rhaegon herum. Da könnt ihr jetzt auf die Karte gucken, die sind sehr zentral. Da seht ihr Doriath und dann seht ihr darunter Wald von Rhaegon und darüber Wald von Neldoreth. Und darum herum macht jetzt Melian diesen Gürtel. Fun Fact an dieser Stelle, viele denken, und ich dachte auch ganz lange, es sei ein Gebirge, aber es ist wohl kein Gebirge. Also man weiß nicht genau, was es ist. Vielleicht so ein Zauberring, so ein Zauberwall, also dass man irgendwie so da versucht, da durchzulaufen, aber irgendwie nicht kann. Aber es ist wohl kein physisches.
You shall not pass.
Genau, jedes Mal, wenn man da hinkommt, steht auf einmal Gandalf vor einem.
Korrekt. Und das ist vielleicht so, wie Tolkien bei Harry Potter geklaut hat, bei Hogwarts, so dieser Muggelabwehrzauber.
Genau, das ist es. Wenn man da hinkommt, dann sieht man da keinen schönen grünen Wald mehr, sondern auf einmal irgendwie eine hässliche rauchende Ebene.
Und es fällt einem sofort an, scheiße, ich habe die Steuererklärung vergessen zu machen. Und dreht sofort wieder um und geht nach Hause.
Genau so ist das. Damit haben wir geklärt, was die Gürtel von Melian ist. Okay. Ja, und das ist das Kapitel. Das passiert.
Sehr schön. Ich habe jetzt noch ein, zwei Fragen, die wir noch nicht besprochen haben. Wie gesagt, so das, wo ich nicht mehr sicher war, ob wir das schon hatten. Hatten wir Lorien schon?
Ja, Lorien ist eine Region in Valinor. Es ist nicht Lothlorien.
Okay. Dann gibt's hier diesen Ich und meine Sauklaue. Gibt's noch einen Stein, den die Zwerge bekommen?
Die Perle?
Die Nymph.
Ja, Moment, ich muss gerade selber suchen, wie das Ding heißt.
Nymphalos wurde sie genannt. Und den Zwergenfürsten von Velegost war sie teurer als ein Berg voller Schätze. Geht das so, kann ich mir das so vorstellen, wie so den Arkenstein? Ist das, also ich will jetzt nicht sagen, dass es der Arkenstein ist, aber ich versuche mir einfach nur, kann ich mir das so vorstellen, wie dann ja auch nachher die Zwerge den Arkenstein im einsamen Berg finden, oder ist das noch gewaltiger?
Ich glaube, es wird nicht mehr weiter erwähnt, was okay. Das ist. Lass mich gerade mal gucken, ob es irgendwo anders erwähnt wird. Nee, also anscheinend wird die nur an dieser einen Stelle erwähnt und dann halt noch an den entsprechenden, in den entsprechenden anderen Versionen. Keine Ahnung, wie es aussieht, aber es ist ja eine Perle. Der Erkenstein ist ja ein Diamant.
Genau, darum fragte ich ja. Es ging mir ja um die. Es ging mir um die Wertigkeit. Ich habe ja nicht gesagt, es ist der Arkenstein, sondern so wie ich das gelesen hatte, fühlte ich mich sofort an den Arkenstein erinnert, ohne jetzt zu sagen, es ist der Arkenstein.
Ja, Tolkien hat irgendwie so benutzt sehr gerne große glitzernde Dinge mit Zwergen. Also beziehungsweise genauso wie die Silmaril. Und keine Ahnung.
Gut. Apropos, weil du es gerade hattest.
Ich dachte, wir könnten es dieser Sendung vermeiden, aber es ist passiert.
Ja, ich hatte mir hier schon drei Fragen aufgestellt, wo Silmaril die Antwort gewesen wäre.
Jetzt musst du aber auch bei dir selber.
Ja,
musst
ja,
du aber
natürlich,
auch.
Natürlich.
Okay, was ist deine nächste Frage? Ich bin bereit.
Nein. Das war's schon. Ich habe ja jetzt mein Ziel erreicht. das war's. Ich meine, ich mache mir ja, wie gesagt, während ich lese, mache ich mir ja Notizen. Viele der Notizen, die ich mir mache, werden dann ja im Laufe des Kapitels erklärt. Also spricht Tolkien ja relativ am Anfang von einer großen Schlacht, die kommen wird, oder von der großen Schlacht, noch nicht mal, dass sie kommen wird. Und ich denke mir so, welche Schlacht? Und dann kommt es ja im Laufe, da gibt es also schon innerhalb des Kapitels, wie hast du es genannt, Foreshadowing?
Ja.
Und fand ich dann sehr interessant. Darum, es steht auf meinem Zettel jetzt weitaus mehr, als ich an Fragen noch hätte, weil das meiste hatte sich beim Lesen geklärt.
Wollen wir dann in die Details gehen, zum Beispiel zu Tolkiens Weisheiten, weil ich finde, Tolkien bringt in diesem Kapitel ein Zitat, was ich sehr, sehr toll finde und auch irgendwie sehr passend das Kapitel beschreibt, nämlich, doch vom Glück und vom frohen Leben gibt es wenig zu sagen, bevor es ein Ende hat. So sind große und herrliche Werke in ihr eigener Nachruhm, solange sie dauern und Augen sie sehen können. Und erst wenn sie in Gefahr sind oder für immer zerbrochen, gehen sie in die Lieder ein. Das ist irgendwie, fand ich sehr schön. Also einerseits für das Kapitel, andererseits für das komplette Silmarillion und drittens für die Welt an sich.
Erst wenn man etwas nicht mehr hat, weiß man oft den Wert zu schätzen.
Exakt. Damit gehe ich zu einer Sache, auf die ich mich seit der ersten Folge freue. Es ist nämlich eines meiner Lieblings-Tolkien-Themen. Ich werde jetzt eine Stelle vorlesen und dann werde ich fragen, Tobias, erinnert dich das an was?
Oha, okay, ich höre zu.
Lange und freudig arbeiteten daher die Naugrim sind die Zwerge, nur zur Erinnerung, für Thingol und schufen Paläste für ihn, die nach der Art ihres Volkes tief in der Erde eingegraben waren. Wo der Escalduin herabfloss, Neldoreth von Rhaegon scheidend, erhob sich mitten im Walde ein felsiger Berg, den Flusslauf zu Füßen. Dort erbauten sie die Tore zu Thingols Hallen und eine steinerne Brücke über den Fluss war der einzige Zugang. Hinter den Toren führten weite Gänge in hohe Hallen und Kammern tief unter dem Berge, die in den gewachsenen Stein gehauen waren. So viele und so große, dass der Ort Menegroth genannt wurde, die 1000 Grotten. Doch auch die Elben hatten an den Arbeiten teil und Elben und Zwerge vereinigten ihre Künste, um zusammen die Gesichte Meleans auszuführen. Bilder von den Wundern und der Schönheit Valinors jenseits des Meeres. Die Säulen von Menegroth wurden nach dem Bilde von Oromes Eichbuchen gemeißelt mit Stamm, Ast und Blatt und sie wurden von goldenen Laternen erhellt. Nachtigallen sangen wie in den Gärten von Lorien und es gab silberne Brunnen, Marmorbecken und gekachelte Böden aus vielfarbigen Steinen. Steinfiguren von Tieren und Vögeln zogen sich an den Wänden entlang, kletterten die Säulen empor und lugten durch die mit vielen Blumen umflochtenen Zweige. Und im Laufe der Jahre schmückten Melia und ihre Mägde die Hallen mit gewebten Wandbehängen, auf denen die Taten der Wale zu sehen waren und vieles, was in Ada seit den Anfängen geschehen war, und Schatten der Dinge, die noch kommen sollten. Es war das schönste Haus, das je ein König östlich des Meeres besessen hatte. Tobias, erinnert dich das an was?
Ja, also an zwei Sachen. Also der erste Part bin ich gedanklich erstmal sofort bei Moria und Khazad-dûm. Wenn es dann aber nachher zu den Elben und Co. geht, bin ich in Bruchtal.
Das war nicht, worauf ich hinaus wollte, aber das ist doch eine sehr schöne Idee. Also wir haben hier zwei Welten treffen aufeinander, also die Zwerge und die Elben. Was ja auch sehr spannend ist, dass man doch Elben irgendwie immer so mit Bäumen assoziiert, aber Elben leben im Silmarillion sehr gerne unter der Erde. Also Thingol ist nicht der einzige Elbenkönig, der unter der Erde leben wird. Also irgendwie so, die Elben sind irgendwie erstaunlich zwergenartig. Und warum das so sein könnte, da können wir auch mal nochmal später, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber reden, wenn wir den anderen König kennengelernt haben, der unter der Erde lebt.
Aber was meinst du denn dann?
Das werde ich dir jetzt vorlesen. Ich muss ein anderes Buch aufschlagen. In einer großen Höhle im Düsterwald, wenige Meilen von seinem östlichen Rand, lebte zu dieser Zeit ihr mächtigster König. Vor dem großen steinernen Tor floss ein Fluss vorüber, der von den bewaldeten Höhen herabkam und in die Sümpfen zu Füßen des Hochlandes mündete. Die große Höhle, an die sich nach allen Seiten ungezählte kleinere anschlossen, zog sich weit unter der Erde hin mit vielen Gängen und geräumten Hallen. Aber sie war heller und reinlicher als die Orkstollen und auch nicht so tief und so gefahrenreich. Und jetzt muss ich zu einer späteren Stelle blättern. Plötzlich hielten die Fackeln an und der Hobbit holte sie eben noch ein. Sie standen vor einer Brücke, die vor dem Tor der Königshöhle über den Fluss führte. Das Wasser strömte dunkel und schnell darunter hin und auf der anderen Seite war das große Tor, das sich in der Flanke eines baumbestandenen Steilhangs eröffnete. Hohe Buchen wuchsen dort bis herab ans Ufer und streckten ihre Wurzeln in die Strömung. Und nochmal später, die Gänge im Inneren waren von roten Fackeln erhellt und die Elbenkrieger sangen, als sie ihre Gefangenen durch die hallenden Gänge führte, die sich hin und her wandern und kreuzten. Diese Gänge waren nicht wie die Stollen in den Orkstädten, sie waren kleiner, nicht so tief unter der Erde und besser belüftet. In einer großen Halle mit Säulen, die aus dem lebenden Stein gehauen waren, saß der Elbenkönig auf einem mit Schnitzereien verzierten hölzernen Sessel. Auf dem Kopf trug er eine Krone aus Beeren und rotem Laub, denn es war Herbst geworden. Im Frühjahr trug er eine Krone aus Waldblumen, in der rechten Hand hielt er einen geschnitzten Eichenholzstab. Und damit sind wir, wie gesagt, bei einer meiner Lieblingsfragen angekommen. Zum Thema Tolkiens Legendarium.
Was war zuerst da?
Nein, sondern ist der Elbenkönig im Hobbit, der keinen Namen hat, Thingol. Und das ist eine Sache, die nicht nur mich beschäftigt, sondern auch ganz viele andere Tolkien-ExpertInnen. Wenn ihr euch zurückerinnert an die erste Folge, wo wir darüber gesprochen haben, wie das Silmarillion entstanden ist, dann ist es so, dass zu dem Zeitpunkt, als Tolkien den Hobbit geschrieben hat, es den Herrn der Ringe noch gar nicht gibt. Also da ist nichts von irgendwie geplant. Aber das Silmarillion gibt es schon und es ist auch schon relativ, die Geschichten sind schon in einer sehr ähnlichen Version, wie Tolkien das später sich gedacht hat nach dem Herrn der Ringe und wie es auch im Silmarillion entwickelt ist. Und man sagt immer so, der Hobbit stand erstmal irgendwie für sich alleine. Also der hatte erstmal nichts mit der Mythologie zu tun, die der Tolkien im Silmarillion ja geschrieben hat und wurde erst später da eingewandt. So, also als Tolkien versucht hat, den Herrn der Ringe und den Hobbit mit dem ersten Zeitalter zu verknüpfen, während er den Herr der Ringe geschrieben hat. Es gibt jetzt aber Leute, die sagen, Tolkien hat zwar nicht den Hobbit in die Mythologie direkt eingebettet, also nicht als Geschichte der Mythologie geschrieben, aber er hat sich bedient aus der Mythologie. Und das ist ganz klar, zum Beispiel bei Elrond, der eben davor kommt, auch mit Namen. Und es gibt eben auch Leute, die sagen, der Elbenkönig ist eigentlich Thingol und Tolkien hat den benutzt, also seinen Elbenkönig benutzt und ihn woanders hingepflanzt, also eine andere Stelle, aber sein Palast ist quasi identisch. Ihr habt das ja eben bei den Beschreibungen gehört, die passen komplett zueinander. Also könnten beide Höhlen, es könnte Menegroth beschrieben sein oder die Hallen des Elbenkönigs im Düsterwald. Und der Elbenkönig hat eben auch keinen Namen. Und er ist der größte König und auch Thingol ist ja der größte König in Mittelerde. Und darüber gibt es eine ganz lange Diskussion, die ich jetzt an dieser Stelle noch nicht führen möchte, weil wir nämlich im weiteren Verlauf des Silmarillions noch mehr Punkte sehen werden, an denen man sich so denken könnte, okay, hier hat Tolkien Sachen aus dem Silmarillion in den Hobbit eingebaut. Und darum habe ich jetzt ab jetzt eine Zusatzaufgabe an alle Leute, die den Silmarillion jetzt schon gelesen haben oder schon bevor wir diesen Podcast gemacht haben, gelesen haben. Und natürlich auch für alle Leute, die das Silmarillion jetzt erst lesen und vielleicht noch ein bisschen mehr lesen wollen, bitte ich euch, den Hobbit nochmal zu lesen und dabei darauf zu achten, einmal, welche Anspielungen aus den ersten Zeitaltern oder den Zeitaltern davor bringt Tolkien im Hobbit? Und zweitens, welche Sachen könnte Tolkien aus dem Silmarillion entnommen haben und in den Hobbit eingebettet haben und dann später so umgeschrieben oder so umgemodelt haben oder so uminterpretiert haben, dass sie eigenständige Dinge sind? Das könnt ihr entweder machen, indem ihr das Silmarillion zur Vorlage nehmt, wobei es ja so ist, dass das Silmarillion, das veröffentlichte Silmarillion eben nicht das Silmarillion ist, das Tolkien hatte zum Zeitpunkt, als er den Hobbit geschrieben hat, aber es von den Geschichten her passt das schon meistens. Oder ihr könnt nehmen, einen Moment, die Version von 1926, das ist die sogenannte Sketch of the Mythology, ist zu finden in The History of Middle-Earth, leider nur auf Englisch, in The Shaping of Middle-Earth. Das ist der vierte Teil der History of Middle-Earth. Falls ihr das lesen möchtet, lest doch mal das und vergleicht das dann, während ihr den Hobbit lest, mit dem Hobbit. Und euch werden einige Dinge auffallen, die wir jetzt auch, während wir das Silmarillion besprechen, nochmal ansprechen können, weil das ist, finde ich, wahnsinnig spannend. Dieser Zusammenhang zwischen Hobbit und Silmarillion, der, glaube ich, vielen noch nicht so präsent ist, weil man eher über den Herr der Ringe und das Silmarillion redet.
Also habe ich trotzdem nochmal eine Frage. Ich dachte, also vielleicht reden wir es auch über einen anderen, aber ich war gerade erstmal überrascht, dass Thranduil im Hobbit gar nicht auftaucht, der Name.
Nee, der aber wird erst als Tolkien den Herrn der Ringe schreibt, beziehungsweise die Anhänge schreibt, da erfindet er den Namen erst.
Okay, aber redest du jetzt von Thranduil oder redest du gerade von einer anderen dritten Person?
Ich rede vom Elbenkönig, der später als Thranduil benannt wird, aber zum Zeitpunkt, als Tolkien den Hobbit schreibt, der Elbenkönig genannt wird und keinen Namen hat.
Wenn ich gebe mir mal kurz eine eigene Kapitelmarke, einfach nur, um das Bild zu vervollständigen, zur Entstehungsgeschichte. Wir hatten ja auch, oder bei Tolkien in 5 Minuten hatten wir eine Ausgabe, packen wir euch in die Shownotes, wie der Hobbit entstanden ist. Und einfach nur nochmal ergänzend zu deiner Ausführung, ist es ja so, dass Tolkien den Hobbit für seine Kids geschrieben hat. Darum ist das Bedienen an der eigenen Literatur oder das, was er bereits geschrieben hat, äußerst plausibel und endete ursprünglich mit dem Tod von Smaug. Und es war auch nie zur Veröffentlichung gedacht. Und dann hat das jemand in die Hände bekommen und hat gesagt, das musst du veröffentlichen. Dann hat Tolkien die restlichen Kapitel noch geschrieben, also die wir jetzt heutzutage kennen. Und hat es dann im Prinzip veröffentlicht und dann im Nachgang, nachdem der Herr der Ringe rauskam, hat er den Hobbit nochmal überarbeitet, damit alles zusammenpasst. Wie gesagt, alle Infos packe ich euch in die Shownotes. Darum finde ich es durchaus plausibel und auch nicht von der Hand zu weisen, zu sagen, ich habe jetzt hier irgendwie was ich meinen Kids eigentlich abends zum Vorlesen habe und ich habe hier jetzt schon mal die Sachen beschrieben. heute würde man sagen Copy-Paste, er hat es ja immer noch von der Hand geschrieben, aber ja, wieso nicht bei sich selbst bedienen, wenn man erstmal davon ausgeht, dass es Werke sind, die A, nicht zur Veröffentlichung gedacht sind und B, auch erstmal nichts miteinander zu tun haben. Wer geht denn in dem Zeitpunkt davon aus, dass irgendwie 80 Jahre später sich ein Haufen Nerds hinsetzen und denken, ist Thranduil eigentlich, und diese, aber wenn man das, aber nee, in dieser Beschreibung, es fehlten die Wandhänge in deiner Beschreibung, aber da steht es, ja, sind die vielleicht in der Zwischenzeit verrottet, warte mal, er heißt doch Thranduil, ich bin sehr gespannt, vor allem was du auch später hast. Also ich meine, wie gesagt, man muss sich immer im Hinterkopf behalten. Der Hobbit war in der Urfassung ausschließlich für seine Kids gedacht, nicht zur Veröffentlichung. Darum wundert es mich in keiner Art und Weise, dass es dort Parallelen gibt. Und wenn er so viel Spaß dran hatte, diese Sachen so bildlich zu beschreiben und die Sachen auszudefinieren, dass man dann sagt, okay, wer weiß, wenn ich das Silmarillion veröffentliche, ich kann es ja schon mal als Probeschuss für meine Kids verwenden.
Ja.
So, weiter.
Ja, also wie gesagt, bitte, falls ihr das Silmarillion schon gelesen habt und euch jetzt langweilig ist, bitte lest den Hobbit und achtet mal drauf. Den Hobbit sollte man sowieso ständig lesen. Okay, dann unser Lieblingsthema, Geografie. Jetzt musst du deine Karte holen.
Muss ich wirklich? Ich weiß nicht, ja, wo die ist. Halt doch, warte.
Du gehst einfach nach unten, nimmst dir irgendein Silmarillion und da hast du eine Karte.
Brauche ich Karten von Beleriand oder von Wilderland?
Beleriand,
okay. Hatte ich doch griffbereit hier. So.
Wunderbar.
Ich muss sie nur eben ausklappen. Ich sehe dann zwar nichts mehr.
Du musst nur hören.
Ja, also ich meinte nicht so, Riesenkarte. So, schieß los.
Ich hoffe, ihr habt auch eure Riesenkarte oder eine kleine Karte hinten im Buch. Und euch wird sicherlich aufgefallen sein, dass unfassbar viele Namen vorkommen. Und ich möchte es jetzt gerne nutzen, diese Namen schon mal einzuführen, auch dass wir zusammen gucken, wo sind die denn auf der Karte. Weil das wird wirklich helfen, wenn wir später zu den, später nochmal hinkommen, dass man schon so ungefähr eine Orientierung hat, wo sind welche Flüsse und so weiter. Also, wir fangen an mit,
Aber warte mal, das gibt's auch nachher alles gar nicht mehr. Beleriand geht doch unter.
Ja, aber während des Silmarillions.
Ah, okay.
Weil dann latschen die da ständig rum und denkt man sich, wo ist dieser Fluss? Und wenn man den jetzt schon mal, sich das schon mal angeguckt hat, dann festigt sich das vielleicht mehr. Wir fangen an mit den blauen Bergen. Tobias, wo sind die blauen Berge?
Keine Ahnung, von den blauen Bergen kommen wir. Unsere Zwerge sind genauso blöd wie wir.
Richtig, und der Name steht nicht auf der Karte. Du musst jetzt eine Transferleistung bringen.
Yes, das geht nicht, bitte.
Okay, also die blauen Berge sind die Eredluen und sind
ganz
im Westen. Genau, das westlichste, was ihr sehen solltet auf der Karte. Und in der Nähe solltet ihr auch den Gelion finden. Das ist ein Fluss. Hast du den Gelion gefunden?
Ja, mit ganz vielen, der aus ganz vielen anderen Flüssen gespeist wird.
Genau, das ist Osirien. Das ist diese Landschaft mit den vielen Flüssen. Dann in den blauen Bergen haben wir mehrere Zwergenstädte, nämlich einmal Belegost und Norgrod. Gefunden? Sehr gut.
Ja, aber es gibt ja auch die Zwergenstraße dahin.
Genau. Und wichtig, an dieser Stelle sage ich das schon mal, Norgrod ist nicht zu wechseln mit Nargod. Narok, das ist ein Fluss. Der ist woanders.
Kann ich bestätigen, ist nicht in der Nähe.
Sehr gut. So, die Nebelberge und Moria sind nicht drauf, denn die sind ja in Mittelerde, also östlich von den blauen Bergen. So, dann haben wir den Fluss Askar, den du auch schon gefunden haben solltest.
Ja, an der Zwergenstraße.
Genau. Und eine Furt namens Sarn Athrat. Dann nee, als nächstes.
Den suche ich noch.
Die ist aber direkt da dran.
Ach so, das hier, ich habe hier einfach nur den Strich, aber da war jetzt kein, ich hatte da irgendwie gerade ein Gebäude gesucht. Weiß nicht warum.
Das ist eine Furt. Das ist die Furt zwischen dem Gelion und dem Askar.
Ja.
Also da, wo die beiden sich treffen, das ist eine Furt. Genau, dann haben wir die Insel Bala, die wir schon kennen. Weißt du noch, wo die Insel Bala ist, Tobias?
Ja, unsere Socken wandern südwestlich. In der Bucht von Bala.
Richtig, und weißt du noch, wie die entstanden ist?
War das nicht das Schiff?
Genau, das ist der Rest von dem Schiff, den das Ulmo mit dem Ulmo die Elben nach Valinor befördert hat. Dann haben wir den Esgaluin, das ist ein Fluss. Und der scheidet Neldoreth von Region. Die habe ich eben schon mal beide angesprochen. Das ist in, was dann Doriath genannt wird, ist also ein Fluss der Esgaluin. nicht Escalduin. Und der schallt im Region von Neldoreth.
Mal ganz kurz, wenn ich diesen Fluss jetzt weiter runtergehe, ist das ein Wasserfall?
Du meinst die Fälle des Sirion?
Ja.
Ja, das sind die Fälle des Sirion.
Okay, weil es sieht, wenn ich auf der anderen Seite hier auch was kommt, sieht es eigentlich aus, als ob das Wasser durch den Tunnel fließt.
Ja, tut's auch. Also das ist ja die Forge des Sirion. Das heißt, der fließt durch diese Fälle und dann eine Zeit lang unterirdisch. Das heißt, andersrum. Er fließt aus dem Meer und durch den...
Er fließt von unten nach oben.
Ja.
Aber das...
Ansonsten könnte er nicht fallen. Das stelle ich mir schwierig vor.
Ja, aber warte mal. Dadurch, dass die anderen ja alle in den... Also sieht mir eher aus, als ob er dennoch von oben nach unten fließt, weil die Flüsse starten ja in den Bergen. Die fließen dann ja im Prinzip ab und werden dann nach unten gehend immer größer. Dann gibt es die Fälle des Sirion und gehen dann von dort, wenn sie da runtergefallen sind, in einem Tunnel die Pforten des Sirion runter und münden dann unten in der Bucht von Bala.
Lass mich das gerade nochmal. Tatsächlich, du hast recht. Warum dachte ich, dass der von unten fliegt?
Das weiß ich nicht.
Weil ich keine Ahnung von Geografie habe. Ach ja.
Das Thema hatten wir schon.
Okay, was haben wir jetzt nächstes? Als nächstes haben wir den Anduin, der auch nicht auf der Karte ist, denn der ist ja auch östlich des
Nebelgebirges.
Genau, und dann haben wir die Ered Nimreis oder die Weißen Berge. Weißt du, wo die sind, Tobias? Die sind nicht auf der Karte, aber vielleicht weißt du trotzdem, wo die sind.
Nee, sag mir jetzt so spontan nichts.
Die sind in Gondor, das ist das Gebirge neben an Minas Tirith dran.
Ah, also in das im Prinzip Minas Tirith gebaut wurde.
Genau, das es natürlich noch nicht gibt.
Ja.
Genau, da haben wir noch Osirien, das Land der sieben Flüsse. Die sieben Flüsse sehen wir auf der Karte. So, was haben wir denn noch Schönes? Dorthonion. Da sind wir wieder ganz woanders. Weißt du, wo Dorthonion ist, Tobias?
Nein.
Das ist im Norden und da steht ja ein dicker Taurnufuin.
Ah, ja,
und das
doch.
Ist, genau. Das hieß früher mal Taurnufuin und heißt dann später... Dorthonion.
Weil man es einfach besser aussprechen kann.
Genau, es ist der einzige Grund.
Tolkien waren die Namen zu schwer und dachte, bevor ich jetzt über die Namen ändere, gebe ich ihm einfach einen neuen.
Wobei ich jetzt gerade, warte mal. Es ist echt, man darf sich einfach nicht als Expertin ausgeben, da warten die Leute immer so viel. Ich gucke jetzt nochmal nach, ob es nicht andersrum ist, ob es nicht erst Taurnufuin heißt und dann Dorthonion. Also, was auch immer ich eben gesagt habe, ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern. Dorthonion ist der, erster Name und später heißt es Taunufuin. Habe ich das so gesagt in der Reihenfolge?
Nee, du hast es andersrum gesagt.
Was auch immer.
Das in Klammern auf der Karte ist der alte Name. Ehemals.
Also Tolkien hat es zum komplizierteren Namen geändert. Und da ist noch die Ered Gorgoroth, wo dann Ungoliant lebt. Dann haben wir Angband. Angband ist nicht auf der Karte, da das zu weit im Norden ist. Und da sind die Thangorodrim, die auch nicht auf der Karte sind. Dann haben wir den Fluss Kelon.
Ist das ein großer oder ein kleiner?
Eher klein im Vergleich zu anderen.
Ah ja, hab ich. Am Estolat vorbei.
Genau. Und dann haben wir den Narok.
Hilf mir mal auf die Sprünge, das wird ja sonst langweilig für die, die uns gerade im Auto hören. Obwohl ihr uns ja nicht während der Autofahrt hören sollt.
Es ist im Osten, da siehst du, da steht West Beleriand und daneben steht dann Narok, da ist der Narok.
Ja, das Problem ist, in der Karte, die ich habe, sieht manches N aus wie ein M.
Nein, ja, hast du die große, die ich auch habe? Ja, das stimmt.
Und das ist so, das ist halt nicht ganz, und dann denke ich so, das ist ein M, wo man im Prinzip so den Strich hoch und wieder runter verkürzt hat und darum lese ich da halt immer Marok oder... Wo war das andere? Das habe ich nicht sofort gefunden.
Genau. Und dann haben wir Eklarat. Eklarest ist nochmal im Osten. Das ist eine Bucht, da lebt Kirdan. Genau. Was haben wir noch? Den Aros haben wir noch.
Ich dachte mal, Kirdan lebt direkt am Wasser.
Ja, eben. Der wohnt da in Eklarest am Wasser.
Ah,
da steht
ja.
Falas
ja,
ganz
ja,
groß.
Ja, ja,
und da
ja, ja. Alles gut. Ich war an der falschen Stelle. Es ist nämlich Westen und nicht Osten.
Okay, den Aros, der ist wieder bei den Doriath, also wo Wald von Regon steht, darunter ist der Aros.
Mhm.
Und dann gibt es noch den Andram.
Also es gibt noch ganz viele andere Flüsse und Orte.
Aber das ist wirklich hilfreich, sich das jetzt schon mal anzugucken, weil die werden halt einfach nie eingeführt. Da steht nicht, Tolkien sagt nicht, der ist irgendwo da im Westen oder so. Ich sage einfach, da ist der Fluss und da guckt euch jetzt gefälligst selber nach, wo das ist. Genau, und dann als letztes nehmen wir noch den Amon Ereb. Der ist da ganz in der Nähe. Steht Ramdal und daneben Amon Ereb. Also Amon Ereb ist ein Berg. Und so viel zum Thema Geografie. Jetzt kennt ihr schon die ganzen großen Flüsse. Könnt euch hoffentlich ein bisschen besser orientieren. Boah, die Hardcore-Geografie-Szene, Kapitel kommt erst noch. Das ist nämlich von Beleriand und seinen Reichen, das ist auf Deutsch. Genau, da werden wir uns auch nochmal wunderbar diese Karte angucken. Aber haben wir das auch hinter uns gebracht.
Sehr schön. Kriegst ein Fleischsternchen für das Durchhalten der Geografie-Parts.
Ja, das ist leider, ich habe es auch beim ersten Lesen völlig ignoriert und ich wusste nie, wo irgendwas spielt und es war mir einfach egal.
Aber dann schließen wir das Kapitel Geografie für heute ab.
Oh ja, bitte.
Und kommen zum Bingo.
Ja, wir hatten ja aufgefordert, dass ihr uns nochmal Bingo-Sachen schickt für unser Bingo. Und es haben auch viele Leute Sachen geschickt. Wollen wir einfach mal ein paar Sachen vorlesen und die basteln wir dann bis zum nächsten Mal zusammen ins Bingo?
Ja, also ich würde sogar sagen, A, schickt uns gerne weiter Sachen. B, mache ich halt einfach mal ein paar Sachen. Also ich hatte mir jetzt überlegt, weil es doch sehr viele sind, da einfach mehrere Karten rauszumachen. Und du ziehst eine Karte, ich ziehe eine Karte und anhand dieser Karte gucken wir, wer von uns beiden das Bingo-Spiel der Episode gewonnen hat. Ich will jetzt einfach mal durchgehen, welche Sachen gesagt wurden.
Okay. Ich muss dazu sagen, die Sachen, die bei der Live-Sendung geschrieben wurden, sind nicht dabei, weil ich die vergessen habe einzutragen. Genau. Vielleicht merkt ihr, ich habe ein bisschen eine stressige Zeit.
Also, als mögliche Antworten und wie gesagt, es steht euch frei, jederzeit weitere Sprüche hinzuzufügen. Der Spruch, der Noldor wirkt sein Unheil, jemand wird verraten, verrät jemand.
Das kommt sehr bald, sehr häufig.
Wasser ist wichtig.
Das haben wir ja schon.
Wasser ist immer wichtig, der Mensch besteht aus 70% aus Wasser. Morgoth.
Das unterstreicht Tolkien sofort, mehrfach.
Morgoth freut sich, aber dann doch nicht so richtig. Okay.
Ja.
Also den zweiten Part würde ich mal weglassen. Vorahnung und Schicksal. Also man merkt schon, es sind schon ein paar Sachen, die du da mal gucken musst. Bringt ja nichts, wenn wir jetzt drei ähnliche Begriffe drauf haben. Das ist auf einmal gleich Bingo mit einem Thema. Fianors Söhne sorgen für Schwierigkeiten.
Das wird auch bald ständig passieren.
Jemand ist am schönsten.
Oh ja, ich wollte irgendwann mal eine Liste machen mit allen Leuten, die so das am meisten sind bei Tolkien, weil es gibt halt immer die Person, die am schönsten ist und am tugendhaftigsten und am größten. Am größten ist übrigens Thingol.
Okay. Sprachen.
Das hatten wir, glaube ich, auch schon, oder? Es geht um Sprachen.
Kann sein, jemand lernt von Zwergen oder Elben.
Das tut man ständig.
Also vor allem würde ich sagen, sind das ja eigentlich schon mal zwei Punkte, weil entweder man lernt von Zwergen oder man hat die Möglichkeit von Elben. Zumindest für eine Weile waren die Dinge cool.
Wie in diesem Kapitel vorübergeht.
Ja, mein Liebling, die Adler kommen.
Oh ja, das tun sie.
Etwas findet zur selben Zeit statt wie ein lang zuvor beschriebenes Ereignis. Das ist ja im Prinzip eher
Bingo!
Die chronologische Erzählreihenfolge ist aber schon relativ häufig.
Ja, das soll gar nicht hin und her springen. Ne? Das haben wir ja auch schon öfter gesehen.
Nicht chronologische Erzählreihenfolge, mein Fehler. Foreshadowing.
Ja. Das wurde jetzt schon genannt und wir haben es heute auch schon genannt. Tolkiens Lieblingshobby nach Baumbeschreibungen.
Jemand kommt mit den Namen durcheinander. Das finde ich nämlich sehr schön.
Ich glaube, das ist.
Weil das betrifft uns jetzt.
Ich glaube, das ist für Silmaria-Bingo. Da müssen wir auf jeden Fall auch. Maria weiß nicht, welche Flüsse sind. Oh Mann.
Und Tobias stellt wieder dumme Fragen, ist auch in jeder Folge. Stellt Fragen, die doch eigentlich klar sind. Gut, jemand begeht Verrat oder es wird musiziert und gesungen. Das sind ja auch eigentlich eher zwei. Es geht um Stammbäume und Abstammung.
Oh ja.
Es vergehen hunderte von Jahren, bevor etwas Neues passiert.
Definitiv.
Tolkien beschreibt es nicht direkt, sondern sagt, es wird erzählt, berichtet.
Das hatten wir ja, glaube ich, auch schon auf dem Bingo drauf.
Tolkien spoilert.
Das ist gleich wie Foreshadowing, nur ein bisschen.
Genau, ich habe ja gesagt, diese sind ja noch nicht sortiert. Die Adler retten den Tag.
Oh,
Diskussion, ob etwas ein Halleluja-Moment ist.
Diskutieren wir darüber, ob etwas ein Halleluja-Moment? Ich freue mich ja, doch immer, wenn...
Hatten wir schon. Wir hatten schon, dass du gesagt hast, das war doch jetzt ein Halleluja-Moment. Ich so, nee, weil kannte ich ja schon.
So, das ist gemeint.
Außerdem ist es ja das Silmaria-Bingo und nicht das das Silmarillion-Bingo, sondern das Silmaria-Bingo. Das heißt, wir können auf einigen Karten natürlich auch ein paar Sachen von uns draufpacken.
Auf jeden Fall.
Maria schlägt etwas nach.
Passiert niemals. Das halte ich für ein Gerücht.
Auch das nächste. Tobias weigert sich etwas auswendig zu lernen. Niemals. Also wenn Maria sagt, ich soll wissen, wie die Wale heißen, dann weiß ich das auch.
Beide Dinge kamen in der Folge nicht vor. Ich habe kein einziges Mal etwas nachgeschlagen und du konntest alles auswendig.
Korrekt. Melkor Morgoth gönnt nicht. Ich glaube, das hatten wir schon, oder?
Melkor Morgoth freut sich, aber ja, gönnen tut er auch nicht.
Jemand singt, jemand sagt etwas voraus, jemand schwört etwas, jemand stirbt oder wird getötet, jemand starrt jemand jahrelang an.
Ich glaube, das hatten wir einmal und das kommt dann, glaube ich, nicht wieder vor. Es wird doch ein bisschen gestarrt, aber nicht mehr so lange wie gewisse Menschen bei Dates.
Gut, aber dann würde ich sagen, guck mal dieses Mal noch auf unser Bingo. Hast du es gerade zur Hand?
Moment, gleich.
Maria schlägt etwas nach. Bingo!
Ich schlage nicht, ich denke intensiv nach.
Hast du nicht auswendig gelernt?
Vor meinem inneren Auge lasse ich es hervorreden.
Lässt du es materialisieren?
Mein Lieblingspunkt ist immer noch irgendwas mit Nachtigallen.
Ja, die Nachtigall kam drin vor, glaube ich, dieses Mal, ne?
Wurde die erwähnt? Bestimmt, ne?
Du hattest doch vorhin was vorgelesen mit Nachtigall.
Habe ich? Oh mein Gott. Kam es in dem Zitat vor? Also, kann ich doch hier gucken. Nachtblumen kamen vor.
Ich hätte schwören können, da waren auch die Nachtigall dabei. Beim als Beschreibung allerdings nur. Der Nachtigallen sangen wie in den Gärten von Lorien und es gab silberne Brunnen, Marmorbecken, Punkt, 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 Punkt. Also es ist jetzt natürlich die Mehrzahl, ist keine einzige.
Irgendwas mit Nachtigallen.
Genau. Also wir haben dieses Mal die Nachtigallen.
Oh ja, ich freue mich so sehr. Und wir haben auch Sprache, denn die Sprache der Zwerge klingt in den Ohren der Elben roh und unfreundlich. Das merke ich mir, sowas merke ich mir. Alles nur Mythen? Ich glaube, wir haben eine Stelle, wo gesagt wird, dass die Weisen irgendwas erzählen.
Überspringen wir einfach mal, vielleicht kriegen wir auch so Bingo zusammen.
Vom Schicksal vorherbestimmt?
Nee, also es wird zwar Foreshadowing betrieben am Anfang des Kapitels, wobei wir uns da auch überlegen müssen, ist das überhaupt Foreshadowing, wenn es ja innerhalb der nächsten Zeilen aufgelöst wird?
Wasser spielt eine Rolle? Ja, kommt doch in der Beschreibung vor. Es kommen sehr viele Flüsse vor. Und es gibt eine steinerne Brücke über den Fluss.
Ja.
Zu Thingols Hallen und auch zu den Hallen des Elbenkönigs. Alles ist Verfall. Naja, es wird halt gesagt, ne, dass alles toll ist und dann kommen die Orks.
Ja, aber das finde ich zählt noch nicht, weil es gibt dann ja noch den Schutzzauber. Und theoretisch könntest du dann ja, also zum Beispiel ein Krieg bedingt ja den Verfall. Und wenn du dann also Krieg irgendwie und Verfall drauf hast und du hast halt Krieg, dann hast du gleich irgendwie beide Punkte. Also so ein einfacher Verfall ist für mich eher etwas, wenn etwas vernachlässigt wird, etwas zurückgelassen wird, nicht mehr gepflegt wird. Aber wie gesagt, so jetzt im Kriegszusammenhang von Verfall sprechen, das ist, es ist zwar eigentlich eher Zerstörung, und deshalb würde ich jetzt nicht von Verfall reden bei Kriegseigenschaften oder bei kriegerischen Handlungen.
Es wird sich auch nicht beim Tanzen verliebt.
Leider nicht.
Dafür hat in diesem Kapitel alles mehrere Namen. Gibt es irgendwas in diesem Kapitel, was nicht mehrere Namen hat?
Was wir auch auf jeden Fall auf das Bingo setzen könnten, trage ich gleich mal ein. Tolkien recycelt Namen.
Oh ja, das tut er sehr gerne. Habe ich das schon mal erzählt im Podcast, dass ich habe meine Liste gemacht mit allen Namen, die Tolkien mehr als einmal benutzt und es sind über 180. Denn die Leute, vor allem die Leute in Gondor, waren unfassbar unkreativ, wenn es darum ging, ihre Kinder zu benennen. Haben die einfach alle nach Leuten aus dem ersten Teil benannt. Inklusive ihrer auch von Orten, da werden wir auch zu einem späteren Zeitpunkt mal kommen und dann werde ich eine Anekdote erzählen. Aber Tolkien war eben auch nicht ganz so kreativ mit den Namen. Hätte sich nicht ständig neu ausgedacht, sondern ach, da erinnert sich irgendwie keiner dran. Nenne ich den Typ einfach Denethor.
Okidoki. Weiter.
Hausaufgabe.
Also sind wir schon bei den Hausaufgaben. Also haben wir jetzt Bingo oder nicht? Haben wir eine Reihe voll? Hoch, quer, diagonal? Ist ja egal.
Ich glaube, wir haben die eine mit dem Alles nur Mythen. Wasser spielt eine Rolle und jemand hat mehrere Namen.
Ja, die haben wir.
Ja, wunderbar.
Das heißt, wir haben Silmaria-Bingo.
Ich glaube, wir haben jedes Mal Silmaria-Bingo, oder?
Ich glaube, einmal hatten wir es tatsächlich nicht.
Wow. Da hat Tolkien seine eigene Trope.
Hausaufgaben.
Hausaufgabe, ja. Ich dachte, wir lesen die nächsten beiden Kapitel. Das ist
von Sonne und Mond und der Verhüllung Valinors.
Und von den Menschen. Das ist ganz kurz. Das können wir noch dazu lesen.
Ja, die beiden sind ja schon beide sind irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Seiten, beide Kapitel. Das ist absolut vertretbar.
Okay, und bis wann müssen wir hier nochmal schauen? Beziehungsweise können wir die nächste?
Das ist mich, genau, das ist mich noch die Frage. Also am 11. hätte ich noch Zeit, weil ich bin ab dem 3. unterwegs. Ab Freitag, dem 3. bin ich unterwegs. Das heißt, wenn wir es am 1. Juni aufnehmen, wobei der 31. mir wahrscheinlich sogar lieber wäre, wobei da hätten wir Ting-Orga, weil ich muss das Ganze ja noch schneiden und bin halt am 3. ab morgens unterwegs und komme halt erst am 13. wieder. Das heißt, ich muss am 2. die Folge fertig schneiden. Das heißt, ihr habt so oder so bis zum 29. Zeit zu lesen und habt ihr noch 2 Tage Zeit, uns die Fragen zu stellen.
Ja.
Und wir quatschen dann mal, ob wir am 30. oder am 1. aufnehmen, je nachdem, wie es passt.
Genau, und wir müssten auch irgendwann mal eine Folge vorproduzieren, weil ich im Juli ja vermutlich nicht kann.
Tja, wir können ja die Juli-Folge auf Mitte Juni vorlegen.
Ja, das wird alles sehr eng, aber wir finden einen Weg.
Gut, also jetzt haben wir erstmal 2 Kapitel für euch. Ihr habt was Schönes zu hören.
Und wenn ihr die schon gelesen habt, lest den Hobbit.
So, dann bleibt natürlich die obligatorische Frage, wie hat dir dein Tee geschmeckt?
Er schmeckt erstaunlicherweise nach Pfefferminze.
Oh, das überrascht mich jetzt doch sehr.
er war sehr lecker. Also ich mag sehr gern Pfefferminztee, von daher war das eine sehr, sehr gute Wahl.
Ich guck mal, wir müssen im Kräutergarten bei uns auch noch Pfefferminz haben. Wir haben jetzt einen großen Kräutergarten angelegt. Ja, schauen wir mal, ob er schon vertrocknet ist oder ob ich ihn regelmäßig ausreichend genug gewässert habe. Ja, hast du noch irgendetwas, Maria?
Ich habe nichts mehr.
Wunderbar. Dann sage ich vielen lieben Dank für diese wieder ausgesprochen unterhaltsame Folge.
Ich danke ebenfalls fürs Zuhören und dabei sein und entschuldige mich für meine Geografiekenntnisse. Das sollten wir auch aufs Bingo machen. Maria entschuldigt sich für ihre nicht vorhandenen Biografiekenntnisse.
Nein, ich würde sagen, nein, wir machen hier kein Personenbashing, sondern einfach nur, Geografie ist nicht ihre Stärke. Also das schließt mich ja mit ein. Also man kann mich zwar aussetzen und ich finde auch immer nach Hause, aber man hat es ja vorhin schon mal gemerkt, ja, nie ohne Socken wandern. Nord, Ost, Süd, West. Ah ja, das ist Westen. Ah, das ist Süden.
Nicht nie ohne Seife waschen.
Ja, kannst ja halten wie ein Dachdecker. aber wie gesagt, also auch bei mir ist Geografie nicht die allergrößte Stärke. Das heißt, wir können das ruhig auf uns beziehen. Die zwei glänzen durch abwesende Geografiekenntnisse.
Oh ja.
Gut, die letzten Worte gehören wie immer dir.
Lest mehr Tolkien?
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.